Yes. Richtig schön, wieder da zu sein. Richtig toll. Bin froh, immer wieder mal hierher zu kommen, ins Wehental, ein paar Kilometer weiter. Es ist gar nicht so weit weg und richtig schön hier. Toll. Hey, wir gehen heute ins Thema oder in die Bibelstelle rein, Matthäus 13. Und da geht es darum, dass Jesus Geschichten erzählt. Er liebt es, Geschichten zu erzählen, genau wie ich selber auch. Er ist der absolut genialste Geschichtenerzähler und er möchte immer wieder was damit sagen. Oft haben die Leute nicht so ganz verstanden, was er genau zu dieser ganzen Sache sagen möchte. Warum erzählt er diese Geschichten? Und da starten wir. Matthäus 13 ist ein sehr spannendes Kapitel, weil das ist ein Startbuch. Alles, was vorher passiert ist, da ist ganz viel Bewegung. Jesus lernt seine Leute kennen, er beruft sie, er nimmt sie mit, ganz viele Leute folgen ihm und plötzlich sind sie irgendwie unterwegs, eine ganz große Truppe und dann wechselt es plötzlich, sie sitzen und Jesus erzählt. Und zum einen sehen wir da einen Wechsel von Kapitel 12 zu da, dass er ganz viel mit seinen Leuten unterwegs war. Jesus war ein Jude und er sprach zu Juden. Er ging zu Juden und hat gesagt, hey, lass uns über diesen Gott, an dem wir beide glauben, ins Gespräch kommen. Lass uns unterhalten darüber. Und da ist ein großer Unterschied. Plötzlich sind auch Leute von außerhalb von den Juden da. Jesus hat gesagt, nicht nur für die Juden bin ich gekommen, sondern ich bin auch für alle anderen gekommen. Und das war erstmal ein ziemlich großer Gap für seine ganzen Leute zu verstehen, weil er sagte, hey, der Retter, der kommt zu uns. Nur zu uns, exklusiv. Und Jesus sagt, ne, ich bin für alle da. Er macht das ganz weit auf. Die Zuhörerschaft wird größer. Und wir können das lesen im Römer 11. Ich springe ganz kurz noch dahin. Einige Zweige dieses Baumes sind herausgebrochen worden. An ihre Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums aufgepfropft. So lebt ihr nun von den Wurzeln und der Säfte des edlen Ölbaums. Das bedeutet, die Juden sind dieser große, große Baum. Da wurden Zweige weggenommen und einige von uns oder wir dürfen da dran sein. Wir haben Anrecht auf das, was den Juden, ja, was Jesus für die Juden ist. Er hat gesagt, ihr seid genauso kostbar und genauso wichtig für mich wie all die anderen drumherum. Zum anderen erzählt Jesus hier über das Himmelreich. Er erzählt über das Himmelreich und die Frage ist, was ist das Himmelreich? Was ist das? Was bedeutet das? Das Himmelreich selber ist einfach der Ort, von dem Gott regiert, von dem er Dinge sieht, bespricht und seine Leute, seine Engel verschickt. Die Idee vom Himmelreich ist aber nicht nur, dass sie irgendwo weit weg ist, sondern wie Kurt es gerade gesagt hat, es ist auch in uns selbst. Das, was im Himmel entschieden wird, das hat großen Einfluss auf das, was hier unten auf der Erde passiert. Und das macht auch etwas mit dir und mit mir. Wenn wir Jesus kennenlernen und sagen, ja, das ist ein cooler Typ, ich glaube, ich will mit ihm unterwegs sein. Und nicht nur, er ist ein cooler Typ, sondern ich merke, der hat was zu sagen in meinem Leben. Und ich sage, ich will mit dir unterwegs sein, dann ist er mit uns unterwegs, ganz tief drin. Er ist in unserem Herz, er ist mit dabei. Und Jesus will dieses Königreich, was relativ komplex ist zu erklären, ganz einfach erklären. Er sagt, hey, ich möchte euch erklären, wie das funktioniert mit diesem Himmelreich. Ich möchte euch erklären, wie man da hinkommt und was die Grundsätze sind von diesem Himmelreich. Was bedeuten diese Grundsätze? Und natürlich auch, wie wir sie ausleben können. Und in Matthäus 13 benutzt Jesus genau 6 Geschichten dazu, um dieses Himmelreich zu erklären. Und die Zeit fehlt etwas, alle 6 genau anzugucken. Deswegen gucken wir uns die letzten beiden an. Und wir starten gleich rein mit Matthäus 13, 44. Gottes Himmelreich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder vergrub. In seiner Freude verkaufte er sein ganzes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Als erstes, als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, kenne ich. Gestern Abend, die Nazi hat auch ganz viel gesucht. Nicht sehr fündig geworden. Wir gehen weiter. Das nächste, was ich mich gefragt habe, gibt es heute eigentlich noch Schätze? Oh ja. Das sind alles Schätze und ihr seht, das ist gar nicht so lange her, die zufällig irgendwie irgendwo auf der Welt gefunden worden sind. Zum Beispiel Goldschatz auf der Baustelle. Vergrabener Goldschatz wurde bei Bauarbeiten gefunden. Unglaublich. Der jüngste im Januar in Klein-Neuendorf bei Görlitz wurde ein fast 3000 Jahre alter Bronzeschatz gefunden. Also ich habe die Bilder gesehen, das ist unglaublich. Du denkst, ja meine Güte, da standen schon Generationen von Häusern obendrauf. Da sind wahrscheinlich schon mal Straßen durchgelaufen, da sind viele Menschen drüber und keiner hat es gecheckt. Bei einer Baustelle im Januar 2026 finden Menschen diesen Schatz. Keltische Goldmünzen wurden gefunden, gar nicht so weit weg von hier. Millionenschatz von der 1715 Flotte, römische Goldschatz, meine Güte. Also überall verteilt und nicht irgendwo in der Karibik oder irgendwo in Indien oder irgendwo sonst wo, sondern relativ nah bei uns. Goldschätze werden heute noch gefunden. Das soll uns Mut machen, uns weiter damit zu beschäftigen. Fertig mit den Zufallsgeschichten. Was genau bedeutet dieses Gleichnis? Was will Jesus damit sagen? Also sollen wir uns jetzt irgendwie Schätze suchen, so wie da? Sollen wir irgendwie an eine Baustelle gehen und gucken? Natürlich nicht. Was sind die Geschichten dazu? Was auffällt, ist Folgendes. Verborgener Schatz, ein Mann, Freude, gesamtes Hab und Gut. Verborgener Schatz, ein Mann findet etwas ganz, ganz, ganz Kostbares, was nicht sichtbar war. Er hat eine so große Freude, dass er alles, was er hat, verkauft. Alles, sein komplettes Hab und Gut. Bis auf sein letztes Unterhemd, das behält er. Alles andere wird verkauft, um diesen Schatz kaufen zu können. Er geht los und verkauft das. Und aufgewachsen bin ich mit dem Gleichnis folgendermaßen. Der verborgene Schatz ist Gottes Reich. Der Mann, das bin ich, also da darf auch eine Frau sein. Freude, das ist das, was Gott gefunden hat. Und das gesamte Hab und Gut bedeutet, alles, was ich habe und alles, was ich bin, gebe ich alles diesem einen Gott hin. So bin ich aufgewachsen. Und habe das auch lange Zeit so für voll genommen. Aber wenn wir da weiter überlegen und das für voll nehmen, wir müssen bis zum Ende nachdenken. Ein jüdischer Geistlicher, der Chad Bird, sagte, nein, die Annahme ist nicht ganz richtig. Die Auslegung ist von Generationen genauso überliefert worden, aber vom Kontext her. Und ihr Lieben, das ist in der Bibel unglaublich wichtig, dass wir auf den Kontext schauen. Erzählt ein bisschen was anderes. Die beiden Gleichnisse sind eingestellt worden in eine Erklärung für einen Kern, den Jesus hier sagen wollte. Wenn wir jetzt denken, ich erkenne, dass es diesen Gott gibt. Ich erkenne, da gibt es einen Schatz. Und ich erkenne, dass dieser Schatz sehr, sehr kostbar ist. Und ich sage, alles klar, um diesen Schatz zu bekommen, verkaufe ich alles, was ich habe, damit ich den bekommen kann. Dann hinkt etwas. Man könnte annehmen, dass ein Mensch das, was Gott für einen getan hat, erkaufen kann. Aber das funktioniert nicht. Denn in der Bibel, die ich lese, ist der Glaube folgendes. Der Glaube ist immer eine Reaktion auf das, was Gott tut. Gott macht den ersten Schritt zu uns Menschen, den allerersten. Immer wieder. Er streckt als erstes die Hand aus und sagt, willst du? Wollen wir zusammenlaufen? Er fragt dich, willst du mir folgen? Er sagt nicht, zeig mal in deine Hosentaschen und zeig mir, wie viel du hast und sag mir, wie viel ich dir wert bin. Er sagt, du bist für mich alles. Und ich bezahle alles für dich, damit ich dich bekommen kann. Ich möchte, dass du bei mir bist. Das bedeutet, wir können, so sehr wir wollen oder möchten oder es erstreben wollen, weder Gottes Güte noch seine Gnade noch seine Gesellschaft erkaufen. Niemals. Das ganze Geschenk der Gnade ist Gnade, bedeutet umsonst, bedeutet, es braucht ein Ja, aber es braucht nicht mehr. Es braucht nicht dein ganzes Finanzding drinne. Es braucht das Ja zu diesem einen Gott. Wir können ihn uns nicht erkaufen. Das Evangelium, was ich lese, heißt, Jesus, der in Gottes Familie ein Königskind war, der Sohn Gottes, der eine und einzige, alles aufgegeben hat, um auf die Welt zu kommen und arm zu werden, einer von uns. Er wurde einer von uns. Er wurde ein Flüchtling. Er wurde ein armer Mann. Er wurde ein Zimmermann, er hat eine Ausbildung gemacht. Und er wurde in der Kultur einer von uns, um alles zu geben. Er starb für dich und für mich, für eine Generation vor uns und eine Generation nach uns, um die Möglichkeit zu geben, dass jeder von uns in sein Himmelreich kommen kann. Das ist die gute Botschaft und nicht, guck, wie viel Geld du hast und dann kommst du schon irgendwie rein. Jesus bezahlte alles ein für alle Mal für dich und für mich. Und der Antrieb von Jesus war nicht, naja, komm, dann machen wir es halt. Er hatte eine zutiefst große Freude. Weil wir lesen in dem Psalm zum Beispiel, dass er dich gewoben hat. Er hatte einen Plan mit dir von Anfang an. Bevor du auf die Welt gekommen bist und das Licht dieser Welt sehen konntest, hat er dich gesehen. Und nicht nur das, er hat dich geschaffen. Und weiter geht's. In Zephania lesen wir, dass er an dich denkt und dass er sich darüber freut. Noch bevor er mit dir spricht, noch bevor er irgendetwas gesehen hat, was du gut gemacht hast, er denkt an dich und freut sich. Das ist der Gott, an den wir glauben. Die Grundsage ist, er ist Gnade, er hat alles gegeben und er freut sich über dich, egal ob du was getan hast oder nicht getan hast. Er freut sich über dich und hat dich geschaffen. Das bedeutet, wir müssen es oder dürfen es so lesen. Der verborgene Schatz, das sind wir. Der Mann, das ist Jesus. Die Freude ist, dass Gott uns gefunden hat. Und das gesamte Hab und Gut, naja, Jesus hat all in gegeben. Alles, was er war, alles, was er ist, alles, was er hatte, hat er für die Seinen hingegeben, bis zum Tod am Kreuz. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe Gänsehaut. Ich und du ist eine Goldmünze. Wir sind kostbar, bevor wir irgendwas gemacht haben. Wir waren verborgen, obwohl sind trotzdem kostbar, auch wenn wir gar nichts tun oder eingetauscht worden sind oder was auch immer du dir sagst. Wir sind der verborgene Schatz. Die Freude, die Gott hat, als er uns gefunden hat, ist so groß, dass er alles gab. Er hat alles bezahlt. Er hat alles getan, um uns zu sich zu ziehen. Das, ihr Lieben, ist die Geschichte, die Jesus uns sagen wollte mit diesem Gleichnis. Wow! Wir sind wertvoll. Jesus misst uns Wert zu, weil er alles für uns gegeben hat. Bevor du und ich irgendetwas machen, sagen oder tun konnten. Gänsehautmoment vorbei, wir gehen zum nächsten. Jetzt kommt's. Mit Gottes himmlischen Reich ist es wie mit einem Kaufmann, der auf der Suche nach einer kostbaren Perle war. Als er eine von unschätzbarem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er hatte und kaufte dafür die Perle. Eine ganz ähnliche Situation, spürt ihr das? Ein Kaufmann, eine Perle, eine kostbare Perle, nicht irgendeine, eine kostbare Perle. Und er verkauft alles, was er hat. Die Freude fehlt da drin, aber ich glaube, die Freude ist da groß gewesen, als der Kaufmann diese kostbare Perle gefunden hat. Und jetzt ist die ganz große Frage, die Preisfrage, könnte man jetzt davon ausgehen, dass wir der Kaufmann sind und wir fröhlich sind, weil wir diese wunderbare Perle gefunden haben und unbedingt alles geben wollen? Nein. Gleiches Prinzip wie vorher. Wie bei dem Zufallsschatzfinder ist Jesus der Kaufmann. Die Perlen sind wir und er verkaufte alles, damit er diese Perle und diese Perlen bekommen hat. Im Urtext steht etwas von einer einzigen Perle. Und Nachvollziehbarkeit für mich im ersten Gleichnis mit dem ganzen Schatz, da sind viele Münzen, viele Menschen, das kann ich nachvollziehen. Aber wie funktioniert das mit einer Perle? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Und ich habe Gott gefragt, ich so, Dad, wie hast du dir das gedacht? Das eine ist nachvollziehbar, das sind viele Münzen, ein großer Schatz, wir sind viele Menschen, alles gut, Gläubige, das kann ich nachvollziehen. Was hat das mit dem anderen zu tun? Erzähle ich euch gleich. Warum komme ich auf die Idee, dass das genau so ausgelegt werden kann oder andere natürlich vor mir, dass es so ausgelegt werden kann und es weniger mit unserem All-In geht? Die ganzen 6 Geschichten, von denen ich euch kurz erzählt habe, geht es um Folgendes. Es geht einmal um einen Mann, der sät. Im zweiten geht es um einen Mann, der sät und Unkraut wächst. Ein dritter Mann sät ein Senfkorn. Beim vierten gibt es eine Frau, die Sauerteig in den Brotteig mischt. Beim fünften ist unser Zufall Schatzfinder. Und der sechste ist der kaufmännische Perlensucher. Wir haben 6 Geschichten mit einem Protagonisten. Ein Mensch, der irgendetwas tut, irgendetwas vergräbt, damit irgendetwas passiert oder irgendetwas kauft. In den ersten 4 ist ganz deutlich klar, dass Gott das ist. Gott ist der, der sät. Gott ist der, der Sauerteig macht, damit sich das vermehrt. Gott ist der, der Senfkörner aus. Das ist eine andere Geschichte, lustige Geschichte. Es kann nicht funktionieren, dass die anderen beiden Gleichnisse, dass du und ich das sind. Gott will ein ganzes System erklären, wie das Himmelreich funktioniert. Braucht 6 Geschichten dazu. Und der Protagonist, die Hauptperson, die Hauptrolle, ist niemand anderes als er. Er ist der Regisseur. Er ist der, der gesagt hat, ich bin Regisseur und gleichzeitig auch die Hauptrolle. Ich möchte dieser eine sein, der alles gibt und alles tut, um seine Menschen, das, was er geschaffen hat, wiederzubekommen, um es wieder zurückzuerobern. Gott ist großzügig in all diesen Dingen. Gott möchte mit dir und mit mir in dieses Himmelreich reingehen. Er möchte, dass das Himmelreich nicht nur irgendwann mit dir und mit mir bestritten wird, sondern auch schon hier auf die Erde kommt. Und das geht, indem wir ihn annehmen und sagen, Herr Jesus, ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich weiß, du hast das Beste mit mir vor. Zurück zu der einen Geschichte, was ich erzählt habe. Es ist eine Perle, die er gefunden hat und alles verkauft. Die Perle war so kostbar, dass er alles verkauft hat. Und ich mich gefragt habe, ja, aber wie funktioniert das da mit den ganzen Gläubigen? Also wir sind ja nicht nur eine Person, wir sind ja sehr viele. Und spannend ist, wie eine Perle aufgebaut ist. Aus 95% Kalk. Und Kalk ist das, was zum Beispiel die Turner sich an die Hände schmieren. Das ist sehr porös. Kalk ist kein festes Material, überhaupt nicht. Es ist sehr, sehr porös. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild für uns Menschen. Wir sind super porös. Also von unserem, ich meine, man muss hier über die Straße laufen, wenn ein Auto kommt, naja, dann bin ich nicht Superman, der einfach stehen bleibt. Porös aber auch im Inneren. Wenn mir etwas passiert oder mir etwas jemand Negatives bringt, dann bin ich porös, dann tut mir das weh. Es geht mir nicht gut danach. Porös, das finde ich eine wunderbare Beschreibung für uns Menschen. Wir sind Kalk. Und es gibt genau zwischen 4% und 5%, je nach Beschaffenheit dieser Perle, eine Biomasse dazwischen. Und diese Biomasse ist hornartig, also etwas weicher, aber zumindest sehr viel fester. Also unsere Nägel sind nicht porös, die halten ziemlich viel aus, zum Glück. Das Ganze ergibt dann Perlmut. Das ist das wunderbare Schimmern, was man sieht. Ich finde das ganz großartig. Wenn man jetzt diese hornartige Masse mit Kalk zusammenbringt, dann ist sie unglaublich widerstandsfähig und unglaublich fest. Also eine Perle, wenn ich die auf den Boden werfe, passiert erstmal nicht so viel. Die braucht unglaublich viel Druck, damit sie kaputt geht. Wenn ich Kalk auf den Boden werfe, da habe ich Staub danach. Wenn ich auf Kalk trete, habe ich definitiv Staub danach. Wenn ich eine Perle runterschmeiße, passiert nicht viel. Wenn ich auf eine Perle trete, habe ich, wenn ich barfuß bin, einen blauen Fleck an meinem Fuß. Eine Perle ist widerstandsfähig. Unter dem Mikroskop sieht sie so aus. Ich gebe euch noch ein anderes Bild. Es hat verschiedene Schichten von diesem Kalk und dazwischen ist diese Biomasse, das andere hornartige Biomassengedöns. Es ist immer eine Schicht Kalk, Biomasse, Kalk, Biomasse, Kalk, Biomasse. Und ich habe gedacht, das ist ein wunderbares Bild für Kirche, weil wir sind alle sehr einzeln. Wir sind Kalk, wir sind sehr porös. Aber wenn dann ein Gott kommt mit seinem Geist und mich einbettet mit sich selbst, bin ich geschützt von links und rechts, aber gehöre trotzdem zum Ganzen dazu. Heiliger Geist, Person, Heiliger Geist, Person, Heiliger Geist, Person, Heiliger Geist, bis dann die Kugel sehr groß ist. Abgefahren, alleine bin ich schnell kaputt oder verletzt. Gemeinsam sind wir eine Einheit. Und wenn eine Perle unter hohem Druck bricht, dann bricht sie nicht einfach durch, sondern geht zickzackmäßig. Es dauert eine Weile, bis eine Perle durchgekracht ist, weil sie muss durch viele, viele einzelne Schichten durch. Da geht es auch nicht unbedingt um die Gemeindegröße. Wenn wir 300 Leute sind, geht es uns besser als mit 10? Hier geht es zum Glück nicht um die Masse. Hä? Es geht ums Prinzip. Wenn dieser Gott, der Gnade ist, alles gegeben hat, all in gegangen ist, damit du und ich in dieses Himmelreich kommen, in der Mitte von einer Gemeinschaft ist, entsteht Permut. Aus porösen Menschen und ganz viel Ehr. Und dann, ganz viel Ehr. Gemeinsam gibt es was Kostbares, was Widerstandsfähiges und vor allem eine Einheit. Ich bin an dem Wort von der Einheit ein bisschen hängen geblieben und dachte, ja genau, Johannes 13 sagt uns das, an der Einheit werdet ihr meine Jünger erkennen. Oder schaut, dass ihr liebevoll miteinander umgeht und sucht die Einheit. Lesen wir im Römer 12. Ich glaube, Einheit ist Jesus nicht nur ein bisschen wichtig, es ist ein zentraler Punkt vom Reich Gottes. Wir sind gemeinsam mit diesem Gott unterwegs. Und wir sind keine einheitliche Masse. Wir sind sehr individuelle Menschen. Den Fingerabdruck, den wir haben, gibt es genau einmal. Die Konstellation mit all unseren Gaben und unser Aussehen gibt es genau einmal. Wir sind einzigartige. Ich könnte für mich zumindest einsetzen, dickköpfige Menschen, die er gemeinsam haben möchte. Und er weiß, wenn er uns so zusammen macht, kommt das nicht so gut. Es braucht ihn dazwischen, dann kommt es gut. Den Fokus auf ihn und ihn als Puffer um uns herum. Dieser Geist, der mit uns ist, der als Helfer da ist und sagt, ich bin jeden Tag da, wenn du Hilfe brauchst, sag mir Bescheid, ich bin da. Ich weiß dir den Weg und wenn du auf meine Worte hörst, dann kommt's gut. Du wirst immer mehr dieses Gut. Hat nichts mit dem Geld zu tun oder deinem Lebensstandard. Es gut bedeutet, Jesus will uns immer mehr verändern zu dem Menschen, wie er uns heute schon längst sieht. Wir sind auf einen Prozess angewiesen und da hilft er uns und geht mit uns. Einheit in Unterschiedlichkeit, das ist das, was Kirche ausmacht. Wir dürfen und wir müssen unterschiedlich sein, sonst kommt es nicht gut. Verrückterweise sehen wir hier unten in der unteren Grafik, das obere ist eine jüngere Perle sozusagen, das untere eine ältere Perle. Nicht nur die Abstände sind kleiner, sondern auch man sieht, es ist viel gleichmäßiger. Es wird gleichmäßiger. Je mehr dazu kommt, desto gleichmäßiger werden Sachen ausgebügelt. Das stimmt, weil meine Schwäche kann sehr gut ausgeglichen werden von der Stärke vom anderen. Und die Schwäche vom anderen kann ich vielleicht ausbügeln. Aber es braucht immer noch den Heiligen Geist dazwischen, sonst kommt es schwierig. Ihr seht, das Bild von der Einheit und der Kostbarkeit, das ist Jesus unglaublich wichtig. Deswegen bringt das eben auch noch meinem einzelnen eigenen Geschichtchen mit rein. Wir sind wie ein Schatz und wir sind wie eine Perle. Wir haben Wert, weil Jesus uns ihn gibt, weil er sagt, du bist wertvoll und ich gebe alles rein. Wie erkennt man Wert? Indem man weiß, wie viel der andere gibt. Jesus hat alles gegeben, was er hatte, um dich und mich frei zu kaufen, für ein und für alle Mal. Für Jesus bist du wie dieser Schatz, eine Münze. Für Jesus sind wir wie eine Perle, ein Ganzes. Und er hat alles gegeben und will heute weiter Gemeinde bauen, mit euch, mit uns, mit der ganzen Welt. Bevor du einen Finger krumm gemacht hast, hat er alles gedacht und alles getan. Und jetzt ist die große Frage, wie reagieren wir auf diese Geschichte? Sagen wir, ja, ist ganz nett? Oder sagen wir, wow, ist groß? Wenn du den Eindruck hast, boah, ich habe das erste Mal so gesehen oder verstanden oder mit anderen Worten wieder neu verstanden und sagst, hey Jesus, ich möchte gerne ganz mit dir unterwegs sein. Ob du das erste Mal so verstanden hast oder schon lange mit Jesus unterwegs bist und es wieder verstanden hast, mache ich dir Mut, jetzt in den nächsten paar Augenblicken, wir werden eine Zeit der Stille haben, einfach mit ihm zu reden. Connect dich mit ihm. Was willst du mir sagen? Was ist wichtig? Und Jesus, danke, dass ich wertvoll für dich bin. Die Augenblicke werde ich dann abschließen mit einem Gebet. Ihr dürft jetzt einfach die Zeit mit ihm connecten. Nicht lang, aber lang genug. Sprich mit ihm und sag deine Dankbarkeit, deine Freude, das, was er mit dir machen möchte. Und ich ende mit einem Gebet. Ich danke dir, Jesus, dass du jeden Einzelnen wunderbar geschaffen hast. Ich danke dir für deine Liebe und deine Gunst zu ihm. Ich danke dir für deine große Freude, die du über jeden Menschen hast, wenn du an ihn denkst. Dass dir keiner durch die Lappen gegangen ist. Dass du weißt, wo er gerade steht oder wo er hingegangen ist. Ich danke dir für dieses Bild von, wie wertvoll wir dir sind. Ich danke dir, dass du all in gegangen bist, um den Weg für uns frei zu machen, zum Vater hin, zum Himmelreich. Was du kurioserweise schon hier, heute, jetzt haben möchtest auf der Erde. Und Papa, die bereit sind, ich bitte dich, dass du sie ausrüstest mit deinem Geist, mit deiner Weisheit, mit deiner Freude, mit deiner Geduld. Ich danke dir, dass du sie an Orte führen wirst, wo sie anderen von dir erzählen können. Einfach wie sie sind, nicht mit Worten unbedingt, sondern so wie sie sind. Ich danke dir, hast du uns unterschiedlich gemacht und willst trotzdem Einheit. Und hast du schon gleich einen Plan gemacht, wie das funktionieren kann. Mit dir selbst. Und so bitte ich dich für die Viva-Kirche Wehntal, dass du der Mittelfixpunkt bist und bleibst. Und dass du die Biomasse zwischen uns bist. Ich danke dir für dein unglaublich spannendes Bild von Himmelreich, was so ganz anders ist als das Weltliche, was wir kennen. Danke, dass du mit uns bist, einen Plan hast und drauf und dran bist, ihn zu verwirklichen mit uns. Danke, liebst du, und danke bist du. Amen.